Heute rede ich mit Alina Russ. Und Alina ist Gründerin von Lola's Kitchen. Sie hat gesagt, sie haben ein Dessert für jeden gehabt, und zwar vegan, gluten- und zuckerfrei. Aber egal, ob man gerade Flexitarier war, Vegetarier war, ob man alles gegessen hat und einfach etwas Feines hat wollen, haben sie für alle die besten Desserts gemacht. Und warum sage ich, haben sie? Sie hat damals mit 0 Franken Kapital gestartet. Innerhalb von 6 Jahren hat sie dann auf 17 Mitarbeitende aufgebaut und ist mittlerweile aber Konkurs gegangen. Und über den ganzen Weg reden wir.
Hallo und herzlich willkommen zum «Mach dein Ding» Podcast. Erfahre von anderen Menschen, die bereits ihr eigenes Ding gestartet haben, welche Erfahrungen sie auf ihrem Weg gemacht haben und lass dich von ihren Geschichten inspirieren und motivieren, um dein eigenes Ding zu machen. Mein Name ist Nico Vogt und ich wünsche dir viel Spass bei dieser Folge vom «Mach dein Ding» Podcast.
Ich freue mich extrem, dass Sie so offen mit mir darüber reden. Hoi Alina, schön, bist du da, wie geht's?
Hallo Nico, danke, es geht mir sehr gut. So schönes Wetter heute im Spätherbst und freue mich, dass ich hier dabei sein darf. Ein bisschen Pressure is on.
Nein, alles gut. Ich freue mich mega, dass du da bist. Und so das allererste, mega wichtige, es geht dir sehr gut. Und also, obwohl du schon mal einen Konkurs mitgemacht hast, obwohl deine Firma Konkurs gegangen ist, ganz wichtig, hey, shit happens, das kann jedem passieren. Und das Leben geht weiter. Und nur wegen dem Risiko, dass man irgendwann könnte Konkurs machen, nicht starten, lohnt sich nicht. Es kann auch einem nachher noch sehr, sehr gut gehen. Freut mich sehr, habe ich gerade einhängen, weil ganz viele Leute Angst haben vor dem und darum nie startet.
Ja. Also es ist auch 2 Jahre her mittlerweile. Also das war jetzt auch ein langer Prozess mit viel Unterstützung, viel Reflexion, damit ich jetzt heute dastehe, wo ich bin. Und ich glaube, ein wichtiger Satz, der mich viel begleitet hat, ist halt, es geht immer weiter. Und wenn es nicht weitergeht, dann ist es halt nicht das Ende. Und Das ist etwas, was ich mir lange Zeit, auch während der Unternehmerphase, immer wieder gesagt habe, weil das ist ja wirklich so ein Rollercoaster, den man da eingeht und man denkt so, ja, jetzt habe ich den Task bewältigt oder diese Challenge. Und dann kommt ja der nächste Brocken, der vor einem steht und man findet immer wieder Lösungen. Und das habe ich mir damals nach dem Konkurs auch gesagt. Also entweder gehst du jetzt in eine Klinik, weil ich habe alles verloren und du weißt nicht genau, was eigentlich dann passiert. Oder aber du besinnst dich jetzt und machst einfach Step by Step, so wie du auch Lola's Kitchen aufgebaut hast. Und findest einfach Wege.
Schön hast du die gefunden. Gehen wir mal zurück. Warum hast du damals überhaupt Lola's Kitchen aufgebaut? Warum hast du dich selbstständig gemacht?
Das war 2017 im November. Also ist jetzt bald ja auch November tatsächlich schon. Voll crazy. Und ich habe zu dem Zeitpunkt zwischen Zürich und Lissabon gelebt. Und in Lissabon gibt es ja super leckere Desserts, aber die waren leider nicht für mich geeignet, da ich keine Laktose vertrage und speziell kein Weißmehl, Weizenweißmehl. Und ich habe dann immer wieder Entscheidungen gegen mich selber treffen müssen, weil man natürlich auch nicht gegen die Kultur, wenn man eingeladen ist, so widersprechen möchte oder halt einfach nicht unverstimmt sein möchte. Und habe dann irgendwie gemerkt, hey, es tut mir so der Bauch weh und ich möchte jetzt einfach nicht mehr diese Hipster-Blondine sein mit den Allergien, sondern ich habe tatsächlich in meiner Jugend oder nach meinem Abitur in Deutschland habe ich eine Ausbildung zur Restaurantfachfrau und Köchin gemacht. Habe dann anschließend zwar studiert, aber ich habe mich dann erinnert, hey, du kannst eigentlich selber backen. Und durch meinen Background in der Hotellerie und Gastronomie durfte ich immer viel auf der Welt unterwegs sein. Und mir hat es einfach so gefehlt, mal so ein New York Cheesecake mal wieder essen zu können. Und dann habe ich eine Alternative gemacht, die vegan, gluten- und zuckerfrei war damals in Lissabon. Und es war ein Raspberry Cheesecake. Und für mich ist eine ganz neue Welt aufgegangen mit Geschmäckern wie Vanille, echten Himbeeren, die nicht gebacken werden, sondern alles gefroren wird, Schokolade, Nüssen. Und es war so unheimlich lecker, dass ich gedacht habe, boah, das muss ich ja teilen mit noch mehr Leuten. Und habe mir damals einfach einen Instagram-Account gemacht, weil ich auch verstehen wollte, wie können denn diese ganzen Influencer so krass bekannt werden und wie funktioniert eigentlich dieser Kanal? Und wollte dort ein bisschen so in meinem Fotoalbum das festhalten und habe dann tatsächlich im November, ich glaube am 14. oder 17. November 2017 das erste Mal gepostet. Und zwischen Weihnachten und Silvester hatte ich 98 Bestellungen.
Und, 98?
Ja.
Nur über den Kanal?
Nur über den Kanal, genau. Und das fand ich so ein bisschen okay. Ich wollte eigentlich Instagram schreiben, ob irgendwas nicht stimmt bei denen oder so.
Aber dann das fandst du ganz okay. Okay, ja. okay, jetzt müssen wir gleich tief reintauchen. Auf der einen Seite, klar, Instagram hat sich geändert. Das ist 7 Jahre her. Aber ich meine, wenn du heute ein neues Profil startest und mit dem Post ist, das interessiert jetzt erstmal gar niemand. Wie hast du es geschafft, innerhalb von 6 Wochen so gross zu werden, dass du nicht nur 98 Leute erreichst, sondern 98 Bestellungen über Instagram reinkommst?
Und zwar, was ich gemacht habe, ist, ich habe tatsächlich die Leute vom ersten Tag an mitgenommen. Damals konnte man ja keine Stories posten, meine ich. Das kam erst später, dieses Feature. Boah, ich weiß gar nicht mehr.
Aber
ich bin mir fast sicher, dass man vor 8 Jahren oder wann das war, 7, wie viel ist es jetzt? Es war 7 Jahren keine Stories posten konnte, sondern ich habe die Leute halt wirklich, oder vielleicht doch, ich weiß es gar nicht mehr, aber ich habe die Post für Post mitgenommen hinter die Kulissen. Hey, jetzt muss ich diese Nüsse klein machen, ich habe kein Gerät dafür, was meint ihr, sollen wir das als Farbe nehmen oder lieber diesen Geschmack, und habe die komplett mit eingebunden von Anfang an, habe sehr stark mit dem Location-Tag gespielt, habe dann die ganze Hashtag-Strategie damals mich eingelesen, wie das funktioniert. Und was ich von Anfang an gemacht habe, und das haben wir auch bis zum Schluss bei Lola's Kitchen umgesetzt, ich habe von Anfang an mit Content Creators, nennt man es ja heute, zusammengearbeitet im ganz kleinen Bereich. Also damals waren es so 500 Follower und später bei Lola's Kitchen, als wir dann auch Marketing, also ich hatte eine Marketing-Managerin, haben wir im Micro-Influencer-Bereich so zwischen 10.000 und 40.000. Dort haben wir uns drin bewegt. Und ich hatte wirklich jede Woche 1 bis 2, 3 Influencer, die mitgearbeitet haben im Prinzip. Und ich sie offen und ehrlich angefragt habe über Insta, hey, hat jemand Lust, diesen Kuchen zu probieren? Ich brauche Feedback. Ich habe nicht genug Zeit, um gute Bilder zu machen. Kann jemand gute Bilder machen? Kann jemand mal ein Feedback geben, ein ehrliches, wie das schmeckt? Und isst jemand überhaupt gerne Kuchen? Und dann kamen halt da schon viele Rückmeldungen. Und der Lisbon Food Guide, den gibt's ja in jeder Stadt, diesen Food Guide, der hat sich damals mit einem Like gemeldet und den habe ich dann zurückgeschrieben. Die haben gesagt, hey, sie haben gerade Office-Einweihung, da kommen super viele Creators, ob ich nicht Kuchen vorbeibringen will. Da habe ich gesagt, doch, sofort, mega gern. Was wollt ihr denn eigentlich haben? Und habe leider natürlich nicht bedacht, dass ich gar keine Kuchenkartons und so ein Geschmolz alles gar nicht hatte, sondern ich habe immer nur an meinen Kuchen gedacht.
Dumm gelaufen,
tatsächlich runter zur Bäckerei und wollte halt nur Kartons kaufen. Dann habe ich gesagt, nein, nur wenn du hier was kaufst. Dann habe ich gesagt, gut, dann kaufe ich ganz viel, aber mach das bitte in eine andere Box und nicht in diese Box.
Oh Mann.
Und dann Aufkleber, Logo drauf und dann hast du erst gemerkt, wie viele Einzelteile. Aber so hat es eigentlich begonnen und durch das, dass von Anfang an Leute mitgeholfen haben, und ich glaube, das war so mega nahbar für die Leute, dass sie mithelfen konnten, ein Produkt zu gestalten und im Prinzip ein Teil davon wurden bei Lola's Kitchen.
Weißt du noch, wie viele Follower das du aufgebaut hast, bis in den 6 Wochen, wenn du nachher 98 Bestellungen hast?
Ich glaube, ich war irgendwas bei knapp 200 vielleicht.
Also ich glaube, das richtig krasse Learning auf der einen Seite ist, wie wenig das es auch braucht, zum irgendwie, oder wie wichtig eine enge und nahe Beziehung ist im Vergleich zu den einfach absoluten Zahlen. Und eben mit 200 Followern hast du 98 Bestellungen. Also theoretisch hat jeder zweite Follower bestellt, weil die Follower gewesen sind, so Fans gewesen sind und es unbedingt endlich wollen probieren und können bestellen wahrscheinlich. Dass man einfach mal merkt, es braucht nicht immer die grossen Zahlen, wo man denkt.
Hey, voll. Und das ist halt der Punkt, sollte es dich unterbrechen, das ist halt der Punkt, wo ich habe dann also Anfragen halt bekommen, hey, wie hast du es gemacht? Und ich habe vielen Leuten gesagt, wenn du von diesen Leuten, die dir folgen und die organisch aufgebaut sind, es hinbekommst, dass jeder zweite bestellt, dann hast du eine Menge zu tun. Also ich wollte da nicht, dass 200 Leute nochmal die nächsten 10 Tage bestellen. Ich war eher so, okay, jetzt müssen wir echt mal ein bisschen, jetzt muss ich ein bisschen anders überlegen, was ich jetzt da poste. So, we are sold out.
Ja, ja. Ja, also eben einfach krass, und ich glaube, das ist so eine, ich mache es selber nicht, ich bin ganz ehrlich, aber ich glaube, das ist eine der meist unterschätzten Strategien in Social Media, ist, die allermeisten Leute gehen immer auf Menge, noch mehr Follower, noch mehr Reach und so weiter, anstatt sich wirklich mit den Followern, die du schon hast, auszutauschen. Und wirklich mit all den Leuten, die interagieren, nochmal in Austausch gehen. Wenn jemand dein Bild geliked hat, dann schreiben und dich bedanken und nachfragen und die mitnehmen. Und dann brauchst du so wenig von der Gesamtanzahl, wenn du eine wirkliche Beziehung mit denen aufbaust, wo dir ja schon folgen, weder wenn du halt einfach immer nur über ich sage jetzt Posten, probierst noch mehr Leute zu erreichen, anstatt ja, die du schon erreichst, wirklich zu Kunden zu machen und zu begeistern, oder?
Also ja, absolut. Und was ich halt krass fand, ich wusste damals ja noch nichts von Personal Branding. Und das waren ja eigentlich kleine Personal Brands, die für uns halt mitgelaufen sind, die dann gesagt haben, hey, voll der geile Kuchen, habe ich bei Lola's Kitchen bestellt und guck mal, wie der schmeckt. Und die haben halt dann selber ein Bild von sich gemacht und mehrere Bilder. Und dann sind andere Leute darauf aufmerksam geworden. Es war dann so ein Schneeballprinzip, das daraus halt entstanden ist. Und ich habe dann echt gedacht so, wow, jetzt muss ich echt gucken, wie ich das auch wirklich umsetze, weil die Enttäuschung und die Happiness sind da ganz nah beieinander.
Wie meinst du das?
Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel gesagt hätte, noch weiter gepusht hätte, in der Zeit, wo ich aber nicht hätte liefern können, dann hätte ja jemand lange auf seinen Kuchen warten müssen. Oder ich hätte mich so überanstrengt, so viel Kuchen zu machen, dann wäre die Qualität runtergegangen. Und dann hätte er vielleicht nicht so ein gutes Geschmackserlebnis gehabt. Und das ist dann, das wird immer recht stark kritisiert dann. Aber was ich halt gemacht habe, ist, ich habe wirklich von Anfang an, im Prinzip ging es nicht um mich, sondern es ging um das Produkt, diesen Kuchen. Und ich kannte das ja selber nicht, Raw Cakes zu machen, funktioniert ja ganz anders als ein herkömmliches Backen. Du gehst ja nicht in den Backofen mit dem Kuchen, sondern du gefrierst Layer pro Layer halt, dass der Kuchen halt entsteht.
Noch nie gehört, okay.
Raw Cakes, ja. Also roh vegane Kuchen waren das. Und dann wurde zuerst der Boden gemacht, dann die erste Schicht, die zweite Schicht und dann die Dekoration. Und du gehst halt pro Schicht, gehst du immer mit dem Kuchen in den Tiefgefrierer, damit du halt danach dann darüber wieder die nächste Schicht bauen kannst. Und das war für mich auch komplett neu. Ich musste mir das alles anlesen und ausprobieren, aneignen. Also das Produkt war noch gar nicht fertig. Und ich glaube, das ist etwas, was bis zum heutigen Tage eine Sache im Social Media ist, was viele unterschätzen. Wenn du zum Beispiel siehst, dass ein neues Produkt auf den Markt kommt von einem Content Creator, manche sind ganz geschickt und nehmen halt von Anfang an ihre Community mit, dass die mitentscheiden kann. Und das sind 100% Leute, die dann auch viel mehr Interesse haben, hey, ich will dieses fertige Produkt dann auch haben und auch ausprobieren.
Ja, das glaube ich sofort. Okay, wir sind an Weihnachten 2017. Du bist in Arbeit versunken mit 98 Bestellungen. Wie ist es weitergegangen?
Ich bin dann zurück in die Schweiz gekommen, weil ich einen Job hier angefangen habe in Flims, in einem Hotel, und war dort fürs Marketing zuständig und habe dann erstmal pausiert, weil ich hier keine Infrastruktur hatte. Und habe gedacht, ja, jetzt, wenn ich dort neu starte, dann muss ich mich halt erstmal jetzt darum kümmern. Und wurde dann durch meinen Marketingjob hatte ich halt recht oft und viel mit Influencern zu tun, wurde dann an Ostern eingeladen zu einem Dinner und von Freundinnen, die auch große Accounts haben, nach wie vor. Und dann hieß es, es war wirklich Mädelsabend, und dann, der macht das. Und ich habe halt super spät erst geantwortet, weil ich so viel zu tun hatte. Und dann hieß ja, bring einfach ein Dessert mit. Und dann habe ich so gedacht, ah krass, okay gut, dann bringe ich so einen Raspberry Cheesecake mit. Und während ich dann, ich glaube, ich habe irgendwie abräumen geholfen oder so, die haben dann den Kuchen dahingestellt auf den Tisch und die haben alle gepostet von diesem Kuchen. Und dann hatte ich tatsächlich so innerhalb von einer Woche, boom, 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 hatte ich fast jeden Tag eine Bestellung, also nach Ostern, an solchen Kuchen. Und dann habe ich erst gedacht, so okay, krass, das habe ich gar nicht so mitbedacht, wie das eigentlich funktionieren kann. Und dann habe ich gesagt, gut, dann hänge ich mich jetzt rein. Was ist dann passiert? Die Mädels und die Jungs, unter anderem, also ich will das jetzt gar nicht so placen, aber der Steven Ebrecht, den kennt man in der Schweiz, und der hat also der hat sofort mitgepostet und hat gesagt, hey, ich finde es voll geil, weil das ist für mich und meinen Sport und für Protein und Fett und alles, wie ich trainiere, passt es super zu mir, unterstütze ich total gerne, liefer mir mal so einen Kuchen. Und so hat halt wirklich jede Woche, ich habe das beibehalten, 1 bis 2 Content Creators haben halt gepostet. Und ich habe dann tatsächlich mich ein bisschen überschätzt, weil viele Bestellungen kamen, sodass mein Tag morgens um 4 angefangen hat, dass ich die Vorbereitungen treffe für den Kuchen, dann um 8, also ich bin aufgestanden, fertig machen, bla bla bla, und dann um 8 arbeiten, 8,5 Stunden, dann am Abend ausliefern und wieder alles Insta checken etc. Und dann habe ich gesagt, boah, hey, weißt du was, scheint ja eine coole Sache zu sein, aber wie wäre es mal, wenn du jetzt mal ein bisschen Struktur in die Sache reinbringst, weil zu dem damaligen Zeitpunkt konnte man nicht auf Instagram irgendwie fixieren oder archivieren und das ganze Konto so gut handeln wie heutzutage. Und ich habe echt einen Überblick verloren, ob der Hans-Jörg 85 und Sonnenblume Mini mir irgendwas geschrieben hat und ich wusste nicht mehr, wo welche Bestellung eingeht. Und dann habe ich gesagt, hey, ich melde mich jetzt mal ich fange jetzt mal an, mich auf Pop-Up-Events anzumelden, weil ich noch nicht das Risiko eingehen will, Fixkosten zu haben und brauche definitiv einen Webshop. Und dann habe ich im ganzen August, wir haben Sommerferien gemacht und also wir, ich und meine anderen 3 Persönlichkeiten und habe dann in diesen Sommerferien meinen Shopify-Store gebaut. Zu dem Zeitpunkt, ich sag's ja, Nico, ich wusste gar nicht, WooCommerce, Shopify, keine Ahnung, ein bisschen verglichen, war noch null meine Welt. Aber ich kann dann einfach ganz normale CMS, wie du Webseiten bearbeitest, aber sicherlich keine Shop-basierte CMS. Habe mich halt für Shopify entschieden, hat sich als gute Entscheidung entpuppt und habe mich dann einen Monat reingehangen und habe das Ding programmiert. War dann auf der Vegana. Das ist eine Foodmesse beim Sil City. Hey, und in 2 Tagen über 1500 Stücke Kuchen verkauft.
Und vor Ort?
Vor Ort.
Wie hast du dich vorbereitet?
Hey, ich hab 2 Tage Blinde Kuh sagt dir vielleicht was, das Restaurant. In Basel, ein Kumpel von mir ist dort der Geschäftsführer und er hat gesagt, hey, du kannst hier backen. Und ich so, okay, und zu Hause. Und dann habe ich 2 Tage, also einen Tag, eine Nacht und noch einen Tag gebacken, ohne schlafen. 100 Kuchen. Und es hat nicht gereicht. Meine Schwester ist gekommen aus Deutschland, mein Schwager, meine beste Freundin. Und da musste ich tatsächlich nochmals am Nachmittag nach Hause und nachbacken. Wir haben die Kuchenstücke schon halbiert und teurer verkauft, weil so viele Leute angestanden sind und alle so, ey, Alter, das geht gar nicht. Und ich so, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und dann waren diese 2 Tage vorbei. Ich habe echt, es sah aus bei mir wie das daheim, das war ein Kuchenlager. Ich weiß gar nicht, wie ich das anders sagen soll, wie es da ausgeht. Meine Schwester hat gesagt, sie geht einfach. Sie kriegt es schon alleine hin mit dem Aufsträumen. Ich so, okay. Hey, und dann hat am Montag Google geschrieben und hat gesagt, hey, sie haben mich gesehen, Hürlimann sitzen die, hey, sie waren da am Wochenende bei der Vegana und sie haben immer einmal die Woche, dass sie so saisonale, regionale Produzenten kommen lassen, ob ich nächsten Monat 850 Stück Kuchen bringen könnte.
Geil.
Und dann ich so, okay, krass, das ist ein Bienennest, in das ich hier reingestochen habe. Jetzt muss ich mich mal organisieren. Dann ist meine Mutter aus Deutschland gekommen. Sie wollte unbedingt bei Goggle dabei sein. Unbedingt einmal in ihrem Leben.
Yes, Goggle, Hammer.
Und dann hat sie mit mir gebacken und hat mich unterstützt und ist da mitgegangen. Und dann, wir standen an dem Stand, dann sie, das ist meine Tochter und ich so, easy. Und und von da an habe ich halt recht viele Tests gemacht, um mich noch nicht so finanziell zu binden an eine Location und habe mich eingemietet in eine Shared Kitchen, damit es auch vom Lebensmittelamt ordentlich abläuft und ich dann nicht zu Hause backe. Habe mich da auch angemeldet beim Lebensmittelamt und eines Tages habe ich dann halt gemerkt, hey, das wird immer mehr. Und das Glutenfrei ist ein wichtiger Faktor, weil wenn du Glutenfrei anbietest, dann musst du wirklich dafür sorgen, dass halt keine weiteren Verunreinigungen in der Luft von anderen Produzenten, die vielleicht jetzt irgendwas mit Brot, Sandwiches oder so zubereiten. Und Das war mir dann ein bisschen zu heiß in der Zeitspanne, die uns zugeschrieben war in der Küche, wo wir produzieren konnten. Ja, und es ist wirklich wie ein Bilderbuch. Ich bin eines Tages durchs Quartier gelaufen bei mir. Ich hab im Widikon gewohnt und eine Freundin von mir hat gesagt, hey Alina, ich hab gehört, im Widikon ist ein Laden irgendwo frei. Und ich so, hey, kann gar nicht sein, lauf um die Ecke und sehe das Schild. Und nach 30 Jahren geben wir unseren Friseurbetrieb auf, ich gehe in Rente. Wir würden uns freuen, einem jungen Unternehmer oder Unternehmerin die Räumlichkeiten zu übergeben. Und dann habe ich mich da beworben und dann habe ich das bekommen und habe dann 2019 dann den ersten Flagship-Store sozusagen aufgemacht mit Produktion dahinter.
Okay, ganz viele Themen, wo ich könnte reingrätschen. Zuerst mal, du hast vorher gesagt, Raw Cakes tut man gefrieren, Schicht für Schicht. Und nachher nimmt man sie aber raus und muss sie nicht mehr kalt lagen. Wie hast du die verschickt? Oder ist das eine Bestellung nur regional gewesen? Wie hast du die Logistik quasi zum Kunden gemacht, wenn du so ja, immer wieder einen so Kuchen musst liefern?
Also
und ist der nicht gefroren sein?
Doch, habe ich aber nicht gewusst und nicht bedacht. Waren einige Events dabei, wo der Kuchen buchstäblich dahin gelaufen ist und ich den Leuten gesagt habe, wir haben jetzt einen Kuchen dabei und ihr esst ihn jetzt. Und dann irgendwann habe ich gelernt, okay, ich muss das Ganze stabilisieren. Das macht man mit Johannesbrotkernmehl, Gurkenmehl etc. Da kann man so eine Gelatine in vegan machen. Gab es ein super gutes Produkt, das wir dann verwendet haben und dann hat der Kuchen Stabilität bekommen. Und durch das, du musst dir das vorstellen, das ist wie, also es ist auf Cashew-Basis gewesen und durch die Cashews und diesen Fruchtanteil oder Schokolade, je nachdem welche Sorte es war, plus den Stabilisator dazwischen, konnte ich dann irgendwann eine Rezeptur entwickeln, die so eine Textur hatte, dass der Kuchen mousseartig wurde, wenn er aufgetaut ist und nicht mehr dahin geflossen ist. Zur Frage von der Logistik. Ich habe am Anfang selber geliefert mit dem Auto und mit dem Fahrrad oder bin halt zu Fuß gegangen oder mit dem ÖV, je nachdem, wo ich hin musste. Und irgendwann wurde es aber dann so viel, dass ich gemerkt habe, hey, ich kann nicht backen und E-Mails schreiben und ausliefern. Also habe ich dann einen Fahrradkurierdienst aufgebaut und wir haben nur in der Stadt Zürich ausgeliefert. Und das war dann eine wichtige Person, die dann angefangen hat bei uns, damit die mit dem Fahrrad ausliefert. Und hey, die ersten Versuche, die waren einfach wirklich schrecklich, weil der Kuchen ist dann mit der tollen Deko und so weiter ohne Deko angekommen. Und dann mussten wir halt gucken, wie machen wir den fest, was für einen Karton brauchen wir. Alle Sachen, die du natürlich nur Learning by Doing lernst und dir auch dann überhaupt vorstellen kannst.
Ja, ich glaube, auf der einen Seite ja, Learning by Doing, auf der anderen Seite, glaube ich, halte genau das ganz viele Leute davon ab, endlich mal zu starten. Oder also, dass man sich dann viel zu lange einfach selber mit dem Produkt beschäftigt, bevor man anfängt zu verkaufen, bevor man anfängt Kunden generieren, bevor man die wirklichen Probleme dann angeht. Und dort hast du spannend wirklich einfach von Anfang an quasi den Kunden einbezogen, Bestellungen aufgenommen. Und ja, irgendwie musst du halt handeln, wenn nachher die Bestellung nicht ganz gut ankommt, dann musst du halt irgendwie organisieren mit dem Kunden, aber kann auch immer eine Chance sein.
Ja.
Ist nicht nur ein Risiko. Und dort dann auch bereit sein, das einzugehen und nicht erst anfangen zu probieren, verkaufen, wenn man die perfekte Verpackung hat, keine Ahnung, Logistik hat und so weiter, sondern halt direkt mit dem Kunden zusammenarbeiten, ist, glaube ich, ganz wichtig. Die zweite Frage, die ich vorher hatte, du hast dann so jede Woche mit ein, zwei Content-Creatoren eben eher ein bisschen auch grössere zusammengearbeitet.
Mhm.
Wie muss ich mir das vorstellen? Sind das einfach alles Freunde, Bekannte von dir, die gesagt haben, yes, ich unterstütze dich und ich supporte dich, da kannst du meine Reichweite gratis haben? Oder hast du denen einen Kuchen geschenkt dafür? Oder hast du die bezahlt dafür? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also die ganz Großen, wie zum Beispiel der Steven, die haben ja Communities, die international sind und das hat mir natürlich schon auch eine Authentizität gegeben, aber das hat mir nicht so viel hier gebracht. Und deswegen, was ich noch nicht erwähnt habe, ist, was ich von Anfang an gemacht habe in dem tollen Instagram, so funktioniert's Buch, das ich damals vor acht Jahren oder 7 Jahren gekauft habe, tatsächlich ein echtes Hardcopy-Buch, war dort mega gut beschrieben, hey, das ist ja eine Plattform, wie als ob du auf einen Schulhof gehst, und diese Plattform, die findet es toll, wenn man miteinander redet, sich applaudiert oder halt einfach mal einen Daumen hoch macht. Und dann habe ich mir tatsächlich einen Timer gesetzt, jeden Tag eine Stunde Bilder zu kommentieren und zu liken und mit den Leuten halt zu sprechen, die ich so ein bisschen verfolgt habe, die sich gut ernähren, Sport machen oder Lifestyle-mäßig unterwegs sind. Und so bin ich mit den Leuten über Instagram ins Gespräch gekommen und habe denen gesagt, hey, guck mal, ich habe dich gesehen, ich finde, du machst mega schöne Bilder und ich würde Hilfe benötigen, weil ich versuche mir gerade ein Brand aufzubauen. Einmal, um Geschmack zu testen, aber auch, um Bilder zu bekommen. Würdest du einen Kuchentausch machen, dass ich dir, hast du vielleicht für deinen Geburtstag, hast du vielleicht bald Geburtstag oder eine Veranstaltung oder magst einfach gerne was Süßes haben, dass wir halt einfach einen Tausch machen können? Und das hat jeder ja gesagt.
Du hast einfach so gute Küche gemacht, dass jeder gesagt hat, ich muss. Ich glaube auch dort ganz wichtig, einfach machen, einfach fragen, wenn einer Nein sagt, dann sagt er Nein, dann hast du nichts verloren, dann suchst du den Nächsten. Aber solange du halt einfach fragst und deine Gegenleistung, bis irgendjemand deine Gegenleistung kann akzeptieren, und dann geht es von dort an weiter. Ja. Okay, hey, wir könnten, glaube ich, ewig reden, aber dann gehen wir drauf, 2019 hast du gesagt, geht es darum, du hast den Laden gesehen. Am Anfang hast du immer Angst gehabt vor Fixkosten. Warum ist zu dem Zeitpunkt, wo du den Laden gesehen hast, die Angst nicht mehr da gewesen, oder warum hast du es trotzdem gemacht?
Weil ich wegen dem glutenfreien Bestandteil der Kuchen eine Location gebraucht habe, wo ich 100% sicher war, dass kein Gluten verwendet wird. Und ich musste deshalb aus dieser Shared Kitchen raus. Und plus dazu war es für uns, musst du dir so vorstellen, die Shared Kitchen war so, dass du hattest nicht deinen fixen Platz, sondern du hast einen Timeslot gebucht und du musstest immer wieder neu aufbauen. Und es war für meine damaligen, ich habe damals mit einer Aushilfe zusammengearbeitet und sie hat gesagt, hey, ich muss fast 1,5 Stunden aufbauen und nochmal 1,5 Stunden abbauen. Sprich, mir fehlen von der Zeit, wo ich eigentlich arbeite, fast die Hälfte, anstatt dass ich hinkomme, abarbeite, was wir an Bestellungen haben und wieder gehen kann. Und das waren halt Kosten, die ich gegenübergestellt habe. Was passiert, wenn wir halt eine eigene Produktion haben, plus noch ein Abverkaufsort, wo jemand nicht nur übers Web quasi seinen Kuchen bestellt, sondern auch einfach mal zum ein Stück Kuchen holen kommen kann, um das zu probieren und sich dann vielleicht weiter entscheidet oder einfach mal schauen möchte. Und deshalb war das die Entscheidung, dass ich gesagt habe, ja, erstens oberwichtige Priorität, dass wir gewährleisten, dass wir unser Versprechen glutenfrei einhalten, das auch rechtlich auch hebt. Mhm. Und dass wir in der Produktion schneller vorankommen.
Und das heisst, das Ladenlokal an sich, also der Verkauf vorher dran, ist dann eher Zufall gewesen, dass das auch noch gerade gepasst hat. Und du hast jetzt nicht wie einen lokalen Bäcker oder das Kaffee das Gefühl, ich mache jetzt so etwas, sondern es ist wirklich, ich brauche Produktion. Ja. Und dann hat einfach der Standort auch noch gerade wie ein Fenster hergegeben, wo es die Leute, ich sage jetzt die Laufkundschaft und so weiter, auch noch wie mitgekommen ist dazu. Aber eigentlich hast du das gar nicht gesucht.
Ja, also es war schon immer, also als ich meine Ausbildung angefangen habe in der Hotellerie, habe ich meinem Vater gesagt, ich werde eines Tages mein eigenes Café aufmachen. Und er so, ja, ist okay. Und ich so, nein, ich werde es wirklich aufmachen. Und da habe ich gesagt, nee, ich finde halt einfach, also Lola's Kitchen hat super funktioniert, weil die Leute kommen konnten in den Store, sich ein Stückchen Kuchen nehmen, einen Kaffee und es probieren. Und dieser Kunde ist 100% ein Returning Customer geworden. Wenn es ihm geschmeckt hat, meine ich. Also vorausgesetzt, es schmeckt ihm. Wenn es ihm natürlich nicht schmeckt, so wie bei jedem anderen Produkt auch, dann wirst du das Produkt nicht nochmal nutzen. Aber so habe ich halt gesagt, nee, ich möchte das gleichzeitig mit in einbauen, dass er einfach aus der Kuchentheke ganz simpel sich dann ein Kuchenstück aussuchen kann. Und wir hatten auch nur 2,5 Tage die Woche offen.
Das Kaffee?
Also es war ein Takeaway-Shop.
Okay.
Ja.
Ja, und dann hast du aber eben, also spannend ist ja wirklich, du hast eigentlich mit diesen Kunden auch Returning Customer, die hast du wollen in dein Online-Geschäft reinholen, dass die nachher bestellen, dass du kannst ausliefern. Und ja, eigentlich ein Business, und ich behaupte, fast alle Bäckereien sagen, das funktioniert nicht. das geht doch gar nicht. Niemand bestellt online einen Kuchen. Und, also ja, aber du bist komplett vom anderen Weg gekommen und hast Kuchen online verkauft, ohne Lokal, und nachher ein Lokal dazu gebucht.
Ja.
Jetzt habe ich einleitend gesagt, du bist nachher dann bis auf 17 Mitarbeitende gewachsen.
Richtig.
Und du hast jetzt vorher gesagt, erste Flagship-Store. Hat es also am Schluss mehrere gegeben von denen? Wie bist du von dort da weitergewachsen?
Mhm. Also die ersten, also 2000, ich muss ein bisschen das hier verschieben, weil die Sonne so scheint und dann sieht das nicht mehr gut aus. Hat es gut funktioniert.
Das Problem, das bleibt alles im Podcast drin. Wir sind da voll authentisch.
Super. Genauso authentisch wie Lola's Kitchen war. Was ist passiert? Ich habe dann erstmal 8 Monate keine Bewilligung bekommen, habe fast mein ganzes Cash draufgehen hab lassen. Das war schon das erste Mal, wo ich quasi gestorben bin mit Lola's Kitchen, weil wir eine Umnutzung anmelden mussten beim Amt hier in Zürich. Und da stellt man sich halt einfach an, vom Friseur in Takeaway-Shop. Und zum Glück, ich habe mich so geärgert, ich wollte damals eine Kaffeebewilligung, habe ich aber nicht bekommen, weil ich nur eine Toilette hatte und man braucht 2 Toiletten, auch getrennt, Mitarbeiter und Kunden, und habe ich nicht bekommen. Und zum Glück habe ich nur eine Takeaway-Bewilligung bekommen. Wir haben am 14. Dezember 2019 eröffnet. Keinerlei Kosten für Inserate oder irgendetwas ausgegeben, sondern nur mein eigener Instagram-Account. Die Produktion und der Ladensamen waren 32 Quadratmeter, sind über 500 Leute gekommen. Das Ding war voll bis auf die Straße, das kannst du dir nicht vorstellen. Ich habe wirklich geweint vor Freude. Ich habe gedacht, ich spinne. So viele Leute sind da gekommen. Und wir haben dann, ich habe dann die ersten Angestellten, die ich auch gemacht habe, waren Konditor, also Konditorin, weil ich das auch von meinen Kompetenzen her nicht mehr hinbekommen habe. Und ich bin immer ein Fan davon, wenn man merkt, dass die Stärken nicht mehr reichen, dann Hiring in dem Bereich. Mhm. Und Aushilfen im Shop und Fahrradkurier, das waren die ersten Leute. Wir waren dann ein Team von 4 Leuten und Aushilfen waren dann nochmal 3, glaube ich, dabei. Und haben dann über 4 Jahre einen Bootstrap-Revenue von 500.000 gemacht. Und was ist dann passiert? Wir haben tatsächlich ein viel schnelleres Wachstum gehabt, als ich überhaupt gedacht hatte. Also sprich, wir hatten viel mehr Nachfrage, als wir Produktionskapazitäten hatten. Und dann musste ich ein bisschen überlegen, hey, was mache ich denn jetzt? Ich brauche eine größere Produktion. Oder gebe ich oder suche ich einen Outsource-Partner, der meine Rezepturen halt umsetzen kann und wir halt dann die Kuchen dann dort produzieren lassen. Der Outsource-Partner kam aber dann nicht in Frage, A, weil es super schwierig war, jemanden mit diesem Know-how zu finden, der solche Kuchen machen kann, also Raw Cakes. Das war wirklich schwer, jemanden zu finden. Plus dazu, selbst wenn wir mit denen in Kontakt gekommen wären, wären die Abnahmemengen, damit das noch als Linie aufgebaut wird, so enorm groß gewesen. Also die Nachfrage hatten wir dann wiederum nicht. Mhm. Also, was ist passiert? Wir haben dann gesagt, okay, ich habe dann gesagt, okay, wir machen eine größere Produktion und für diese Produktionsfläche oder für diese Produktionsanstalt brauchen wir halt einfach frisches Geld. Und dann war die Frage, nehmen wir jetzt einen Kredit auf oder holen wir einen Investor rein? Und in meinem Case habe ich mich für eine Mischung entschieden, weil ich wollte Smart Money haben und nicht nur Quiet Money. Und deswegen habe ich dann gepitcht und habe bestimmt über 150 Investorengespräche geführt. Das ist eiskalter Sales, richtige Sales Calls mit Investoren. Da lernst du auch nochmal ganz, ganz viel über dich lernen und auch über die Marke, wie sie draußen positioniert ist und auch über das Produkt, wie das gesehen wird. Und habe dann insgesamt knapp 1 Million, knapp 1,5 Millionen so plus minus geclosed als Seed Round. Genau.
Und das ist von Investoren gekommen? Du hast gesagt, du hast dich für eine Mischung entschieden. Also ist zudem auch noch ein Kredit gewesen? Oder das
genau,
ist dann so all-in
also gewesen? Ich habe einen Lead-Investor gehabt, einen einzigen. Und der hat das ganze Ticket gemacht, das ich gesucht hatte. Also ich hatte 500.000 gesucht. Der hat letztendlich 700.000 gegeben. Mega viel, also für ein Food-E-Commerce-Business so ganz neu so eine Runde zu machen am Anfang, wurde mir zumindest gesagt, dass es als einziges Ticket nicht wenig ist im Food-Bereich. Mhm. Der zweite Teil wäre ein Kredit gewesen, nochmal über eine halbe Million. Und das ist leider nicht zustande gekommen, trotz Zusage, was uns dann letztendlich auch das Genick gebrochen hat und uns ist der Runway ausgegangen.
Für was hast du das Geld gebraucht, um deine Produktion zu vergrößern? Ist das so kapitalintensiv? Was ist da dran so kapitalintensiv?
Erstens musst du ja alles, also wir haben am besten wollen, dass wir in eine bestehende, schon bewilligte Produktionsfläche reingehen, vielleicht ein Beck, vielleicht ein Metzger, you name it, aber hier in Zürich keine Chance. Wir haben über 2 Jahre gesucht und halt fast nichts gefunden. Dann sind wir um Zürich herum, Spreitenbach, Dietlikon, bis nach Zug sind wir dann runter, den Zug haben wir dann eine gefunden. Und die Produktionsfläche, die war schon bewilligt für Food, also für Lebensmittel, musste aber komplett umgebaut werden. Zum Beispiel sowas wie ein abziehbarer Boden, Fluchtwege, dann die Abschirmung, dass man halt nicht mit Kleidern reinkommt, solche Schließtore, die ganzen Geräte, die wir zum Produzieren gebraucht hätten, die Kühlzellen, Lagerraum, Anlieferung für Paletten und für Lastzüge. Das ist super kostenintensiv halt. Ja.
Okay, ich höre das, ja. Es ist mehr, wie man denkt. Und dann auch natürlich wahrscheinlich ein Schritt höher in der Professionalität. Würdest du heute sagen, rückblickend, ist das dann aufs Mal ein zu grosser Schritt gewesen, den du probiert hast? Hat das dazu geführt, dass es dann schlussendlich nicht gegangen ist? Hättest du eher kleinere Schritte müssen machen?
Das ist eine sehr gute Frage, finde ich. Ich glaube, es sind mehrere kleine Details gewesen, die ich heutzutage anders machen würde. Wir waren nämlich im Revenue mit 3 Streams aufgestellt, worüber wir Umsatz generiert haben. Einmal war es der größte Umsatzkanal, war unser E-Commerce-Shop. Dann hatten wir zwei Point of Sales, einen bei uns an der Steinstraße in Widikon und einen an der Europaleen Bridge.
Also dort hast du auch nochmal ein Ladenlokal gehabt, einfach ein
Ein
Point of
Shop in
Sale
Shop,
quasi.
in
Ja.
Shop in Shop, genau. Und dann hatten wir B2Bs, wie zum Beispiel das Jelmoli, die Hirslanden Klinik, Strip Pizza, wie heißen die? Kai Sushi, jenste kleine, super coole Businesses, zu denen wir hingeliefert haben, Kuchen, Hürlimann, Spa. Und du musst dir überlegen, das sind ja alles in sich nochmal wie kleine Einheiten, die du organisieren und die eigentlich ganz anders funktionieren und eine ganz andere Kostenintensität haben. Und das war schon eine Sache, wo ich sagen würde, hey, ich bin eigentlich so gut fokussiert gewesen am Anfang, dass ich gesagt habe, hey, wir bleiben bei den Raw Cakes und wir machen halt nicht viele andere Produkte, wie zum Beispiel Zimtschnecken oder ähnliches, sondern wir haben dann noch Banana Bread gemacht, weil wir halt Bananenabfälle verwendet haben oder überreife Bananen und das halt zum Produkt an sich so gepasst hat. Aber wir sind eben sehr lean gewesen. Es war eine Machart, also Raw Cake und dann verschiedene Geschmäcker, ob Früchte oder halt Schokolade. Und mit den Revenue Streams finde ich, das hätte man ein bisschen, nicht alles auf einmal, sondern Stück für Stück erst einen gut stabilisieren. Und dann den anderen dann erschließen. Aber es ist so, es wollten alle. Weißt du, ich habe nicht mal Sales gemacht im B2B-Bereich. Und dann habe ich aber jemanden eingestellt, weil ich das ja nicht mehr handhaben konnte, dass alles nur noch an mir hängen bleibt und meine Expertise, um mit Coop Mikro und Globus zu sprechen, nicht ausgereicht hat, weil das sind ja ganz andere Diskussionen, die du dort mit den Buyers halt einfach hast. Und das war eine Sache, die halt nicht gut gelaufen ist, aber was mir so ein bisschen
Also was meinst du, was nicht gut gelaufen ist, weil es einfach too much war und du überall nicht nachgekommen bist und
Produktion
keine
hatte.
super.
Ich hatte keine Produktion und dadurch, dass ich keine Produktion hatte, wurden halt die Stücke also die Kosten pro Stück halt einfach immer teurer, weil die Handhabung im Hintergrund mit den Leuten halt einfach nicht gut einhergegangen ist. Es war zu klein einfach, wir waren auf 32 Quadratmetern unterwegs. Und wir mussten uns dann halt einfach wirklich gut überlegen, okay, wie kriegen wir denn jetzt für die Privatpersonen, wann kriegen die ihre Sachen? Weil bei uns war es so, du hast heute bestellt, du hast morgen the Cakebox in your Mailbox. You order today, you get it tomorrow. Und auch noch handbeschrieben mit Lettering, Happy Birthday, Paula oder so, sonstiges. Und dann gleichzeitig aber auch noch für die B2Bs, die immer mehr bestellt haben. Und dann noch unsere eigenen Locations. Und wenn du halt von Widikon aus umziehst an die Europaallee, dann hast du eine ganz andere Menge, die du dann auf einmal liefern musst. Und wir sind aber nicht nachgezogen mit der Produktion. Und das sind ja alles vorhin, also weißt du, wir im Food produzierst du ja vor. Das ist nicht so, dass du das an Lager, also wir haben das an Lager alles haben müssen, also mussten wir vorher schon Zutaten holen und alles vorfinanzieren, bevor wir überhaupt die Bestellung reinbekommen haben.
Aber du bist eigentlich in dem Moment, bevor du nachher die Produktionsschwelle, hast du ja eben gesagt, eine halbe Million Umsatz gemacht, oder? Und den hast du eigentlich rentabel gemacht,
Ich
Bootstrapped.
war noch nicht ganz auf einer schwarzen Null, noch nicht ganz.
Aber dort bist du eigentlich so kurz
Ja,
davor gewesen.
ja.
Und nachher hast du aber eigentlich einen grossen Schritt wieder gemacht, wo ja auch bedeutet, wenn du nachher so eine riesen Fläche hast und so viel investierst,
Ja.
dann muss ja dann auch die Nachfrage nachziehen. Und ist dann nachher die Nachfrage nicht nachgezogen? Oder an was hat es denn am Schluss gelegen, dass es dann eben in den Konkurs gegangen ist?
Also ein Hauptfaktor für die Schließung war das enorme Wachstum und dass wir ohne die ausreichende Finanzierungsgrundlage und Infrastruktur das nicht auffangen konnten. Und was noch dazu kam, ist dass unsere logistischen und auch regulatorischen Hürden für die Notwendigkeit, für diese Investition, für die Produktionsstätte und das Personal, wir das nicht stemmen konnten, einfach. Und die Nachfrage war nicht mehr profitabel.
Okay.
Genau. Und wir hatten halt einfach zu hohe Fixkosten und einen zu unerwarteten Kapitalbedarf. Und ich habe versucht, das Unternehmen auf eine andere Wachstumsstufe zu heben. Und das ist halt einfach schon ein Riesenfehler, finde ich, den ich als Gründerin gemacht habe, wenn ich vor lauter Leidenschaft für die Marke das Thema Liquidität und auch die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen zu wenig in den Vordergrund bringe. Und am Ende war ich halt damit konfrontiert, ein Unternehmen, das zwar beliebt war und das eine hohe Nachfrage hatte, aber das finanziell nicht nachhaltig aufgestellt war und auch nicht die nötige externe Finanzierung gekommen ist, weil wir hatten die Zusage zu dieser Bürgschaft für diesen hohen Kredit. Aufgrund des Covids aber hat die Bürgschaftsbank sich mega, mega lang, hat einen mega langen Zeitraum von fast 1,5 Jahren gebraucht, bis sie sich unseren Fall angucken konnten. Und dadurch ist uns der Runway ausgegangen. Also wir haben die Zusage bekommen, aber sie haben mega lang gebraucht, um das halt einfach anzuschauen. Diese halbe Million hätten wir gebraucht für die Produktion. Und ich konnte das nicht mehr alleine heben.
Okay, also
Bist du?
ja, ich sage am Schluss eben einfach die Liquidität ausgegangen und das ist mega spannend, oder auch zum das Hören und Hören und Verstehen. Manchmal rennt man mega fest am Umsatz hinterher und vergisst ganz viele andere Sachen, wie eine Kostenstruktur und so weiter und merkt dann, und eigentlich hast ja du nachfrageseitig eben mega viel gehabt, sogar so viel, dass es zu viel gewesen ist. Und das dazu geführt hat, dass es eben nicht mehr handelbar war. Hättest du nicht einfach einen Schritt retour machen können? Wäre es nicht
Doch,
gegangen?
das habe ich dann noch angefangen. Ich habe mich dann auch von meiner gewesenen Co-Founderin getrennt, habe dann im Mitarbeiterbereich Leute entlassen müssen und tatsächlich ist dann in meinem privaten Leben ein sehr unschönes Happening passiert, weil ich dann leider eine Fehlgeburt hatte. Und das war genau am 2. November 2022. Und mir sind die Kräfte ausgegangen.
Tut mir
Genau.
leid.
Ja. Und das war für mich so Wir waren dann unterwegs, besser unterwegs. Wir konnten dann paar Sachen auch schneller dann lösen. Wir waren ganz kurz davor, eine aus der Produktion, die wir angemietet hatten, aus dem Vertrag rauszukommen. Und ich hatte eine andere Produktion gefunden, die schon fixfertig war und sogar noch günstiger. Aber aufgrund der Fehlgeburt, und ich war dann schon 6 oder 5,5 Jahre unterwegs, 7 Tage die Woche, 14 Stunden fast gearbeitet. Und dann ist das passiert. Ich wusste nicht, wie ich mich kräftemäßig wieder fangen soll. Es hat mir so weh gemacht im Herzen und im Körper. Und da habe ich die Kräfte ein bisschen verlassen.
Du hast am Anfang gesagt, es geht dir sehr gut. In dieser Phase ist das nicht so gewesen. Mhm. Wie ist das gewesen? Jetzt, ich sage jetzt mal, natürlich, das Private spielt immer mit rein, wenn so Kräfte verlieren, gehört alles dazu. Aber auch, eben, du bist so von außen her sowieso so erfolgreich gewesen. Oder das Produkt ist mega gehypt worden. Es sind alle Wellen, eben die Nachfrage ist da gewesen, du hast gar nicht gewusst, woher mit all dieser Nachfrage. Und nachher ist plötzlich der Moment da, wo du merkst, okay, du hast ein paar Fehler gemacht und jetzt geht es nicht mehr. Wie ist das gegangen? Wie bist du mit dieser Situation umgegangen? Und auch vielleicht, wie geht der ganze Prozess überhaupt? Wie läuft der ab?
Ja, also welchen Prozess meinst du jetzt genau?
Ja, vom Konkurs, weißt du, von der Schließung.
Ja, also eben am 2. November ist die Fehlgeburt gewesen und da wusste ich ja echt schon, hey, jetzt muss ich richtig performen. Es sind 17 Leute, die halt täglich zur Arbeit kommen. Also wir reden hier von einem Teil Festangestellten, einem Teil Aushilfen. Aber trotzdem letztendlich zu irgendeinem Zeitpunkt sind alle zur Arbeit halt einfach gekommen, für die ich Verantwortung habe. So viele Kunden, die so viel mitgeholfen haben, auch diese Marke mit aufzubauen. Letztendlich war ich immer mal gesagt, Lolas Kitchen seid ihr und nicht ich, weil ihr habt das ja eigentlich groß gemacht. Und ich bin dann halt einfach tatsächlich auch von meinem Partner verlassen worden Ende des Jahres, 4 Wochen, 6 Wochen später. Und dann, das war der 31.12. Und das war auch nochmal sehr schockierend und schmerzhaft für mich, weil wir halt einfach beide unter Startup-Couple oder Startup-Gründer waren und wir uns in diesem ganzen Hustle verloren haben. Und dann am 31. Januar 2023 habe ich meinen Investor angerufen und habe ihm das gesagt und habe die ganze Mannschaft zusammengetrommelt und die haben wahrscheinlich alle erwartet, dass ich ihnen sage, dass wir jetzt einen Vertrag für die neue Produktion unterschrieben haben. Und ich stand da vor den ganzen Nasen und habe gesagt, wir müssen schließen. Und in dem Zeitpunkt sage ich dir, ich habe mich gefühlt wie der größte Loser auf dieser Welt. Als Frau ein Kind zu verlieren und eine Partnerschaft und mein Baby Lolas Kitchen, ich hatte nichts mehr. Weder privat noch geschäftlich. Ja. Und ich weiß noch, dass ich da so geweint auf dem Teppich und habe halt gesagt, hey, entweder du gibst jetzt komplett auf, aber das bist du nicht und du bist nicht die einzige Unternehmerin, die einen Fail, einen Fuck-up gemacht hat, sondern gerade jetzt. Geht es jetzt langsamer, aber weißt du was, du bist mega stark eigentlich. Du hast eine tolle Familie, du hast ein tolles Netzwerk, du bist nicht alleine und es geht immer weiter. Und jetzt werden wir Lösungen finden.
Und wie haben die Lösungen ausgesehen?
Ich habe als allererstes, ich habe immer noch ein super gutes Verhältnis mit meinem Ex-Partner und der war eigentlich mit die größte Stütze, die ich hatte, weil es war nicht, dass wir uns gestritten haben oder ähnliches, sondern einfach, dass wir uns in der Startup- oder Gründerrolle als Paar verloren haben. Und das war meine größte Stütze, dass er dann trotzdem noch, zwar waren wir nicht mehr zusammen, aber er war noch da, meine Familie und meine Freunde, aber ich bin dann auch in Therapie gegangen. Und ich habe ganz viel angefangen zu schreiben. Ich habe dann gesagt, die nächsten 3 Monate ist dann wirklich wichtig. Ich möchte, also für mich sind so Werte wie Ehrlichkeit, Loyalität, Fairness ganz weit oben. Und genauso wie ich Lola aufgebaut habe, genauso möchte ich es auch abschließen. Und so gehe ich auch ins Konkursamt hin, dass ich meine Unterlagen ordentlich abgebe. Ich habe dann mit den Treuhändern und mit dem Anwalt noch versucht, nach Möglichkeiten zu suchen, um vielleicht eine Bridge herzustellen, um vielleicht irgendwie eine Stundungen zu bekommen, wo Rechnungen halt noch offen sind. Aber das war so hoch, der Betrag, dass wir gesagt haben, das lohnt sich eigentlich nicht. Das ist irreal, also das ist nicht möglich, in der Kürze der Zeit dieses Geld aufzubringen. Und ich habe auch nicht so ein riesiges Investoren- oder Netzwerk an so vermögenden Leuten. Ich komme aus nicht solchen Kreisen. Und habe dann die 3 Monate wirklich meinen Freunden gesagt, dass wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann schenkt mir doch einfach Zeit. Ich möchte bitte, dass ihr mich anruft. Und es war wirklich wichtig für mich, in Therapie zu gehen. Ich habe kognitive Verhaltenstherapie gehabt. Ich habe mich damit auseinandergesetzt. Hey, ich war schon länger in Therapie wegen ADHS und wusste da schon viele Strategien. Und habe das aber dann noch intensiviert, weil du musst dir vorstellen, am Tag vorher bist du irgendwie noch voll so Unternehmerin und du weißt genau, was alles abgeht. Und am nächsten Tag, du hast keinen Tag mehr. Du weißt nicht mehr, was du machst, weil du halt einfach nichts zu tun hast. Du kannst nicht mehr in den Laden reingehen, Mitarbeiter sind nicht da. Und dann mussten wir halt einfach die letzten Bestellungen, die bestellt worden sind, die haben wir noch ausgeliefert mit 2 Mitarbeitern, die mich unterstützt haben noch. Und wie gesagt, meinem Ex-Partner. Und dann habe ich halt angefangen, hey, für mich mich mit den Therapeuten auszutauschen, wie sieht denn eigentlich jetzt mein Tag aus und wie sieht so ein Selbstaufbau wieder aus. Und ich habe dann sehr, sehr viel geschrieben. Ich habe mega strukturiert angefangen, Sport zu machen, gut zu essen, zu schlafen, weil ich das auch nicht mehr gemacht hatte. Ich hatte so im Durchschnitt zwischen 4 bis 6 Stunden geschlafen jede Nacht. Und für mich dann halt einfach mehr, ich habe mir dann ein neues Ziel gesetzt in der Therapie und habe gesagt, hey, ich muss jetzt anfangen mit etwas, das mir wieder Erfolg gibt, damit ich wieder an mich selber glauben kann. Und habe mich dann für einen Greifenseelauf angemeldet und habe dann angefangen, darauf zu trainieren.
Mega spannend und merci vielmal für die Ehrlichkeit und da so offen darüber zu reden, ist mega wichtig. Und mega schön und auch zu sehen, eben, irgendwie geht es weiter. Es ist brutal hart. Das ist sicher mega schwierig. Aber danke, dass du so offen darüber redest. Du hast nachher in dieser Therapie ganz vieles gelernt. Und gerade eben, ich meine, man muss sich auch noch vorstellen, du kommst eben als eigentlich aus einem 24-7-Job, wo 14 Stunden arbeiten, 7 Tage in der Woche gehabt, hast so nichts. Und nicht aus einem normalen angestellten Job, wo halt dann ein paar Stunden am Tag weniger hast. Was ist so in dieser ganzen Situation über alles hinweg jetzt so, wenn du rückblickend das anschaust, was sind deine grössten Learnings? Was würdest du heute anders machen?
Meine größten Learnings sind, dass ich mir als Gründer gut überlegen würde, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen und dort, wo meine Schwächen sind, dass ich jemand einstelle. Das ist für mich ganz klar gewesen im Accounting-Bereich, dass ich da mit dem Treuhänder anders zusammenarbeite. Ich würde mich nicht noch einmal dazu überreden zu lassen, in so einer ganz krassen Aufschwungphase so eine wichtige Person und Entscheidung zu treffen, einen Co-Founder reinzunehmen, weil ich glaube, dass die Entscheidung dann vielleicht auch nicht so intuitiv gut sein. Also für mich war sie nicht gut, die Entscheidung zu dem Zeitpunkt. Es war der falsche Zeitpunkt. Und dann wird die Person auch, ich verstehe nicht, warum muss man denn jemanden gleich reinnehmen und beteiligen und die ganze Marriage eigentlich eingehen, obwohl man sich noch gar nicht kennt. Und vielleicht dann.
Warum hast du es denn gleich gemacht? Kannst du mir das noch erklären? Warum hast du es gemacht?
Weil das oft ein Faktor war, dass es hieß, es ist zu viel Risiko auf einem einzelnen Gründer oder auf einer einzelnen Gründerin. Und Kompetenzen viel besser aufgeteilt werden. Man kann sich auch rückbesprechen und das Risiko würde geteilter sein. Und es kam halt schon abends so die Frage, ja, was ist, wenn sie ein Kind kriegen?
Ja, also die Kindfrage ist sicher schwierig, definitiv schwierig. Ich denke, auf die einen Seite, also ich bin voll bei dir, warum muss man gerade jemanden reinnehmen, aber es ist halt einfach mit Investoren, logischerweise, wenn der Investor, also ich gehe davon aus, das ist vor allem von Investorenseite gekommen.
Ja, also
Oder?
von Investoren, aber auch Advisory Board, Banken und halt alles, was wo es halt um Kapitalerhöhung halt einfach ging.
Ja, ich denke gerade im, oder wenn jemand Geld investiert, logischerweise will er sein Risiko halt einfach verringern. Und schlussendlich, ich sage jetzt nicht, mit, in dieser ganzen Geschichte ist es ja auch so mega so Herz ist, oder? Aber ist das Risiko schon auch berechtigt? Am Schluss ist es ja dir eben, du hast einfach keine Energie mehr gehabt, weil du allein warst. Du hast zwar zwischenzeitlich Co-Founder oder Co-Founderin Ding gehabt, aber das Risiko wollte man eben als Investor einfach nicht eingehen. Also irgendwo ist es ja
Ja,
schon auch verständlich, oder?
also schau, ich denke da ein bisschen anders. Ich denke, ich hätte einfach mich von vornherein so aufstellen sollen, dass ich mir jemand angestellt hätte, der die Finanzen macht. Und das wäre für mich dann einfacher gewesen, dass ich mich auf meine Kernkompetenzen, Marketing, Sales, Product Development, welche Businesses wir halt einfach machen, konzentrieren kann, weil dann hätte ich das wie drin gehabt und hätte mich trotzdem noch mit den Zahlen beschäftigt und ich würde nicht nochmal die Zahlen komplett aus der Hand geben. Das würde ich nicht
Verstehe
machen.
ich.
Und aus
Ja.
dem Grund, also kann man auch einzeln angestellt sein. Und ich sage das nur unter dieser Prämisse. Ich war ja schon 4,5 Jahre unterwegs. Jemand, der joint, wenn du 4,5 Jahre unterwegs bist, der hat dann zu dem Zeitpunkt keine Vision. Der joint, um das, was du dir überlegt hast, mit weiter groß zu machen. Und vielleicht gibt es dann irgendwann einen nächsten Step, um dann die eine Alinierung halt einfach zu miteinander umzusetzen. Aber das ist halt etwas, was viele halt dann denken, sie kommen und dann können sie halt ihre eigenen Visionen noch umsetzen, wobei wir gerade voll on the run sind. Das Projekt war, hey, wir müssen eine Produktion umsetzen und nicht hier alles über den Haufen werfen. Und ich sage nicht, dass das unbedingt so passiert ist, aber es ist ein großer Teil, der halt das Business so gestört, weißt du, es ist wie so ein Störfaktor halt einfach gewesen, der ungünstig ist, weil es halt auf beiden Seiten dann Unzufriedenheiten auslöst. Und dann kann halt auch diese Zusammenarbeit, auch wenn wir vielleicht gepasst hätten, vielleicht auch nicht, nicht ungestört so weitergehen, weil dann halt so viele Reibereien entstehen. Punkt eins, was ich sage. Punkt zwei ist, ich persönlich wollte halt einfach, dass jeder Mensch, der mit so einer Unverträglichkeit, so wie ich, oder Intoleranzen halt einfach leidet, in den Genuss kommt von den Kuchen. Aber ich hätte vielleicht, auch wenn ich so viel Nachfrage gesehen habe, man muss nicht auf alles reagieren. Und es ist dann besser, einmal mehr Nein zu sagen, als überall mitzumachen und dann dafür sichere Liquidität aufzubauen, finde ich. Stabilität halt einfach zu schaffen. Und dann ist auch dein Team routinierter, auch zum Überlegen, hey, brauchst du wirklich all diese Leute? Müssen es 17 Leute sein? Nein, müssen es nicht. Kannst du vielleicht auch mit Freelancern zusammenarbeiten? Wie kannst du vielleicht ein bisschen leaner aufgestellt sein? Das würde ich halt einfach mal hinterfragen. Und eine Sache, ein Riesen-Learning für mich ist, ich finde es einfach nicht mehr geil, wenn irgendjemand sagt, dass er so viel hustelt und so viel arbeitet. Ich finde es eher besser, wenn man ein bisschen bewusster und achtsamer damit umgeht. Denn so wie man mit sich umgeht, ist auch das Umfeld drumherum. Und das 24/7 arbeiten und erreichbar sein und alles ist ständig am Bimmeln und am Läuten, das ist definitiv nicht etwas, was dich viel schneller vorwärts bringt, sondern mein Körper hat es mir on the hard way gesagt und hat mich mal ganz arg spüren lassen, wie viel ich eigentlich zu verlieren habe. Und das wäre fast ich selbst gewesen.
Also mega viel, mega gute Learnings. Ich glaube, das Letzte eben mega, mega, mega wichtig, weil gerade in dieser Startup-Bubble ist mir dann, ist es fast cool oder hat man das Gefühl, man muss ja immer hustlen und es ist dann auch so fast
Und
das
in 2 Minuten
Gegeneinander, während jetzt,
antworten. Und wenn du nicht gleich die
ja.
WhatsApp beantwortet hast oder eine Voice-Meme auf Insta oder nicht gleich reagiert hast, dann ist halt einfach so, boah, hast du dein Zeug nicht unter Kontrolle?
Ja, und wer hat noch weniger geschlafen, wer ist noch länger wach gewesen und hat noch mehr Nachtschichten gemacht und hey, das ist am Schluss, es gibt vielleicht ganz eine kurze Phase, wo es das braucht oder wo das dazugehört, aber das kann nicht über Jahre, das ist nicht gesund, das kann nicht
Das
funktionieren.
ist nicht
Man
nachhaltig.
lässt so viel auf der Seite liegen,
Ja,
wo
und weißt
einfach.
du, meine Entscheidung war halt, ich weiß noch genau, wie ich in meinem Hirn gesagt habe, okay, guck mal, so cool, dass so viele Leute das feiern und eigentlich bist du ja nicht allein, das war ein Punkt, ich bin nicht alleine mit meiner Laktoseintoleranz, dass ich halt kein Weiß mehr essen kann, sondern so viele da draußen und ich wollte eigentlich, ich habe ein Problem gelöst und ich habe das so schön gefunden, dass ich so einen Mehrwert bieten konnte, aber ich habe dann für mich in meinem Kopf gefragt, okay, geil, guck mal, was du jetzt hier umsetzen kannst. Und wenn Cash mein Treiber gewesen wäre, hätte ich das von vornherein nicht gemacht, weil das ist mit Food ist es nochmal eine andere Hausnummer als in anderen Bereichen. Aber ich habe dann für mich tatsächlich gesagt, hey, du musst jetzt eine Entscheidung treffen. Wie in diesen ganzen Büchern, die aus den USA kommen, über die ganzen Hustler und die ganzen Startup-Founder, die so krass unterwegs sind. Und ich habe mich dann entschieden, Lola ist number one. Über meine Familie, über meine Beziehung, über meine Freundschaften etc. Und ich bin so froh, dass ich so gute und gescheite Menschen um mich herum habe, die ich bis zum heutigen Tag noch um mich herum habe, inklusive meinem Ex-Freund etc., dass wir halt so gute menschliche Basis, eine so gute menschliche Basis haben, dass die mich halt nicht verlassen haben, obwohl ich halt einfach nicht mehr anwesend war, weil ich habe alles auf eine Karte gesetzt. Und das ist auch der Grund gewesen, warum wir so nach oben gekommen sind, das verstehe ich schon. Aber der Preis dafür war einfach zu hoch.
Ja, also ich glaube auch, man muss sich wirklich überlegen, wie soll das Leben sein, wie viel ist man bereit dafür zu opfern? Oder vielleicht auch nur, hey, warum, wie schnell muss es dann überhaupt sein? Und wie gross müssen die Steps sein? Und muss es wirklich so schnell so gross werden? Ich meine, bei dir ist ja nachfrageseitig halt einfach auch explodiert und du hast dann halt einfach dem wie nachher gerannt, logischerweise, weil es halt so gut funktioniert hat, oder? Aber das muss man sich einfach wirklich, ich glaube, häufig vergisst man das in dieser ganzen Startup-Phase inne und Gründerphase inne, dass es noch das Leben außerhalb vom Unternehmen gibt.
Ja, und dass man auch im Unternehmertum Nein sagen kann. Weißt du, nicht jede Anfrage ist unbedingt wirklich wertvoll und wertschöpfend halt einfach. Mhm. Das ist nur weil B2Bs angefragt haben, hätten wir das nicht machen müssen, weißt du? Also das ist schon eine coole Sache und gibt dir halt viel mehr Visibilität. Aber die Marge ist dann auch nochmal anders. Die Auflagen sind nochmal anders, wie du da hinliefern kannst. Und auf all das waren wir nicht vorbereitet. Und das eine ist cool, dass da diese Anfrage besteht. Und ja, es ist nicht der schnellste, die Nummer eins. Es ist nicht so. Es ist der Long Run und der halt die Liquidität aufbaut. Und ich habe mich halt einfach auch deswegen auch entschieden jetzt, nach den 2 Jahren, ich habe mich sehr viel mit Yoga, Schreiben, Unterstützung durch Freunde und Familie. Meine Eltern sind beide selbstständig. Ich habe wirklich versucht, Routinen jetzt neu aufzubauen, Stabilität zu schaffen und neue Perspektiven zu gewinnen und habe mich entschieden, ich schreibe jetzt ein Buch darüber, weil ich möchte das halt einfach teilen. Ich möchte mehr Transparenz dafür am Markt machen oder generell vielleicht für weibliche Unternehmerinnen, vielleicht aber auch generell für Unternehmer, was es auch ist, wenn du mit ADHS ein Unternehmen halt einfach führst. Wie ist es, Resilienz überhaupt zu haben? Was heißt Resilienz? Wie baust du die überhaupt auf? Und auch um den, dass sich die Leute genau mit diesen Themen ein bisschen besser auseinandersetzen können. Was heißt denn, effektiv Social Media zu nutzen? Oder was heißt denn das, wenn du eine GmbH hast, dass du trotzdem als Gründer persönlich haftest für Sozialleistungen und ich da die GmbH davor nicht schütze. Und ich habe dann gesagt, ja, ich schreibe ein Buch und wenn alles gut geht, dann kommt es nächstes Jahr raus. Dort teile ich das, ja.
Ja, also natürlich GmbH schützt vor gewissen Sachen, aber zum Beispiel Sozialleistungen nicht. Das heisst, das hätte ich dich dann noch getroffen.
Ja.
Wer denn, also ich frage einfach, gell? Theoretisch ein Neustart. Oder einfach zum Sagen, ich fange wieder klein an in dem Kleinen rein, wo ja kein Kapital braucht und ich fange wieder an backen und das über Social Media oder einen Online-Shop zu verkaufen und ich mache es jetzt zum zweiten Mal besser, mache die Fehler nicht mehr halt einfach so. Wäre das nicht, ist das mal ein Thema gewesen?
Nein. Ich habe mir die Rezepturen nochmal angeschaut und habe auch wirklich gedacht, hey, komm, ich starte nochmal, aber es geht nicht ohne Kapital. Du musst ja, also das, was ich vorhin gesagt habe, du musst ja Zutaten holen, Verpackungsmaterial, Lagerfläche etc. Geräte musste ich ja alles da lassen. Ich konnte ja nicht irgendwie sagen, aber den Kochlöffel würde ich schon noch gern mitnehmen. das ging nicht. Und ich habe für mich, die Tür ist zu. Vielleicht geht sie irgendwann mal anders wieder auf. Und es ist nach wie vor noch mein Wunsch, eines Tages wieder mein Lolas Café aufzumachen. Ich würde es auch ganz viel anders machen, weil im Prinzip ist es ein fertiges Business. Die Marke darf man verwenden. Also den Namen zumindest Lola, ob es dann Kitchen oder Cakes oder whatever heißt, müsste man dann noch abklären halt an, mit dem Anwalt. Tatsächlich habe ich in zwei Jahren drei Posts losgelassen und habe, glaube ich, nur so 1200 Follower verloren. Es ist gut, eine organische Community zu haben. Ich glaube, die warten immer noch. Es kommen tatsächlich im Schnitt im Monat so um die 30 Anfragen immer noch rein, bis zum heutigen Tag via E-Mail. Wann Kuchen, wie Kuchen? Ich werde angesprochen in Zürich, weil jetzt gerade wieder auf dem Anlass vor 1,5 Wochen wurde direkt von mehreren Leuten angesprochen auf der Straße. Es ist schon krass. Das freut mich auch, aber ich glaube, mein Weg ist jetzt vielmehr, ich bin in einem mega, mega coolen Job ab Freitag als Head of Marketing bei Daxmejan, auch ein gutes, bekanntes Startup. Freue mich total, dort einzusteigen. Und nebenher mache ich das Ganze mit dem Buch und berate auch Unternehmer und Gründer in diesem Bereich Business Building, Social Media und Marketing, damit sie halt von meinen Fehlern lernen können, und werde viel auch als Speaker gebucht. Also ich bin jetzt gerade am Freitag bei den Startup Nights und das macht mir momentan viel mehr Freude, als dass ich nochmal von neuem nochmal da starte.
Mega spannend. Merci für den Einblick. letzte Frage, ganz ehrliche Antwort erhoffe ich mir. Mit all dem, was du siehst, würdest du es gleich nochmal machen, wenn du nochmal vor 6-7 Jahren wärst und dir überlegst, starte ich jetzt oder nicht? Mit all dem Wissen jetzt?
100%.
Würdest du nochmal sagen, let's do it?
Ja, 100%. Es ist so ein schönes Business gewesen. So ein wertschätzendes Business. Weißt du, als ich den Laden aufgemacht habe, das im Dezember 2019, da ist eine Frau aus dem Aargau gekommen mit ihrem iPad, so richtig Silver Ager, und hat gesagt, sie hat über 20 Jahre keinen Kuchen mehr gegessen, weil sie keinen Gluten essen kann. Und sie stand wirklich mit Tränen in den Augen im Laden und hat gesagt, danke, dass es das gibt, sie kann wieder Kuchen essen. Und sie fährt einmal die Woche nach Zürich, um sich den Kuchen zu kaufen. Und während dem Covid, kann ich dir sagen, hatten wir als Einzige im Quartier in Widikon den Laden offen. Ich bin mega dankbar, dass wir doch nur die die Shop-Bewilligung bekommen haben. Und das ganze Quartier hat dann gewusst, dass wir offen haben. Und es ist wirklich, wir hatten so eine Liste da hängen an Leuten, die reingekommen sind und sich eingetragen haben, um zu reden, um Verpacken zu helfen, um einen Kaffee zu holen, um einfach ein Stück Freude zu haben. Und wenn du das miterlebt hast, während dem Covid, wie viele Leute geschrieben haben, gute Besserung, ich hab dich lieb, ich vermisse dich, und ein ganzes Quartier mitgeholfen hat zum Verpacken. Unser Kurier, der ist aus England eingewandert in die Schweiz, und seine Freundin war Kundin bei Lolas Kitchen. Er hat keinen Job bekommen wegen Covid, weil niemand mehr angestellt hat. Und der hat einfach geklopft bei uns und gesagt, hey, meine Freundin ist so Fan von euch, kann ich euch helfen, weil offensichtlich braucht ihr Hilfe. Und der Rob, der war dann 2 Jahre bei uns und wir konnten ihm helfen, dass er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommt, dass er einen validen Arbeitsvertrag kriegt. Und Lola ist ein Konstrukt, das ich gesagt habe, dass ich nicht wegen dem Geld gemacht habe, sondern wegen den Verbindungen und weil halt einfach Sachen gelöst wurden, die für mich auch herausfordernd waren. Und schon allein das ist so viel Motivation für mich, das nochmal zu starten. Aber nicht jetzt.
Mega schön. Hey, danke viel mal für die mega Offenheit. Ich glaube, du bist ein bisschen emotional geworden. Ich weiß nicht, ob du gedacht hast, dass es so emotional wird heute. Merci vielmal wirklich für die Ehrlichkeit, dass du einfach so den ganzen Prozess einmal mitgenommen hast. Und man hat richtig gemerkt, eben auch beim Erzählen, mega, mega schön, wie es gewachsen ist und alles gut. Und Hey, es, shit happens, es passiert. Es sind manchmal kleine Fehler zur falschen Zeit, am falschen Ort. Manchmal sind es halt eine Vielzahl von kleinen Fehlern, die dazu führen. Und trotzdem lohnt es sich, das auszuprobieren, das zu machen und einfach sein eigenes Ding zu starten.
Danke 100%. 100%. Und das ist genau das, was also sehr gerne. Ich danke dir herzlich, dass ich hier dabei sein durfte. Das schätze ich sehr, weil es halt auch eigentlich so der größte ist, den ich jetzt in der letzten Zeit aufnehmen durfte als Podcast. Nach meiner Lola-Zeit, während der Lola-Zeit waren tolle Sachen dabei und ich nehme das mega mit viel Respekt einfach auf. Und das ist halt auch der Grund, warum ich darüber reden möchte, weil viele, die starten möchten oder auch vielleicht in eine höhere Position wechseln möchten im Unternehmen, die stellen sich halt eher die Risiken vor. Und ich sage dann jedes Mal, hey, weißt du was, ich habe alles verloren, es geht aber weiter. Und es geht immer weiter, man findet immer einen Weg. Und das ist mir so wichtig, dass das auch als Motivation meine Geschichte für andere Leute gilt. Danke vielmals.
Das ist super Schlusswort. Danke dir, ganz viel Erfolg in Zukunft. Und bis dann.
Danke.
Mach's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war es auch schon mit dieser Podcast-Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören. Ich würde mich außerdem extrem freuen, wenn du auf meine Webseite www.mach-deis-ding.ch wirst gehen und dich dort in meinen Newsletter einträgst. Damit kann ich dich über neue Folgen und Themen, die dir helfen, dein eigenes Ding zu starten, informieren. Nochmal danke vielmals fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge vom Mach Dein Ding Podcast. In diesem Sinne, alles Gute und bis dann. Dein Nico.